NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Februar 1950. Die DDR verabschiedet das Stasi-Gesetz.
Mir wird aufgepasst, dass hier keine Dokumente rausgetragen werden.
Verkehrte Welt. Das allmächtige Ministerium hat sich über Jahrzehnte bei den Bürgern umgesehen, wenn es Lust dazu hatte. Privatsphäre, was soll das denn sein? Gesetze? Dieses Ministerium ist sein eigenes Gesetz und schreibt jede Menge Akten voll.
Das ist nicht einfach, diese Stasi-Akte zu lesen, weil man spürt schon noch, was das für eine Bedeutung hatte, dass hier eine Geheimpolizei in das eigene Leben eingegriffen hat, das Leben oft gesteuert hat. Das gibt Erkenntnisse, wo man oft erschrocken ist. Oder auch die Frage, wer hat einen verraten, spielt immer wieder eine Rolle.
Die herbstlichen Demonstrationen von 1989 offenbaren, das Ministerium wird wenig geliebt. Im Januar 1990 denkt sich das Volk der dahinscheidenden Republik, gehen wir doch mal das Ministerium besuchen. Es ist kein Gegenbesuch aus Freundlichkeit.
Wir gucken uns das hier an, weil wir auch sehen wollen, ob Akten weggeschafft wurden. Und es ist eindeutig, was hier passiert ist. Es ist ganz eindeutig, wir werden wieder über die Rolle gezogen. Es ist eine Schweinerei. Ich könnte kotzen.
Eine Geschichte voller Leidenschaft, inniger Verbundenheit und großer Nähe. Naja.
Wir haben genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen, in überall.
Und es ist eine Geschichte von Macht, Unterdrückung und großer Nähe. Eine wahnsinnige Geschichte.
Ja, wir haben einen Kontakt, Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören, warum. Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier Antwort zu stehen. Auch eine Demokratie. Habe keinen Referat vorher fertig gemacht.
Die Festnahme hunderter von Spionen und Agenten auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Die Liquidierung von Untergrundgruppen der verschiedensten Art sind ein Beweis dafür, dass die Feindtätigkeit nicht nachgelassen hat und der Klassenkampf unter der Einwirkung der imperialistischen Kräfte von Westdeutschland und Westberlin geschürt wird.
In dieser Kammer sitzen nicht nur Genossen.
Naja, ich bitte Verzeihung. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich setze mich doch dafür ein.
Wir sind nicht gefeit, dass auch mal ein Schuch noch unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeit, hier genossen, leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Weil die Schwafel von Weh und so weiter, nicht hinrichten und nicht Todesurteil, alles Käse, genossen.
Ich liebe doch alle.
Liebe, skurriles Gestammel, das unwürdige Ende. Eine Geschichte, die mit Würde wenig, aber mit totaler Macht sehr viel zu tun hat. Die Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit. Schon der Name ist zweifelhaft. Ministerium.
In Wirklichkeit entwickelte sich das Ministerium für Staatssicherheit zunehmend zu einem nach außen hin abgeschirmten Staat im Staate, der selbst Mitglieder der Partei unter Kontrolle nahm.
Egon Krenz, der ewige Nachfolger von Staats- und Parteiboss Honecker. 1990 erscheint Krenz vor dem runden Tisch der Bürgerbewegung. Es ist einer der Tage, an denen Egon Krenz recht hat.
Dies, das ist heute unsere feste Überzeugung, waren eindeutige Menschenrechtsverletzungen.
Übrig geblieben von diesem Ministerium ist einiges. Ein durch das Sicherheitsministerium verunsichertes Land und Klassenkampf-Kitsch in Vers- und Liedform.
Mich führt die Partei auf sehr sicheren Bahnen. Mein Herz schlägt für sie mit rhythmischem Takt unter siegreichen Fahnen.
Übrig geblieben sind auch Akten und der verniedlichende Name Stasi. In der DDR selbst spricht man lange Jahre von der Firma, inoffiziell natürlich. Die Firma, Ein Staat im Staate. Davon war 1990 wohl nur Egon Krenz überrascht.
Genosse Tschetschinski, dein Name uns ehrt, die Feinde zu hassen, hast du uns gelehrt.
Seit 1948 will die SED eine Geheimpolizei gründen. Die Moskauer Genossen sind zunächst dagegen, sie fürchten wohl Konkurrenz für den eigenen Apparat und es fehlt in ihren Augen an fähigen und willfährigen SED-Kadern zur Führung einer geheimen Polizei. Erst im Dezember 1948 gibt Stalin nach. Offiziell geht es um den Schutz der Volkswirtschaft. Bisher ist eine Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft dem Innenministerium angegliedert. Diese Hauptverwaltung soll nun ein eigenständiges Ministerium werden. Alle sollen wissen, der Aufbau der Republik ist in Gefahr. Die SED-Parteizeitung Neues Deutschland schreibt über die Skrupellosigkeit der in- und ausländischen Gegner und beschreibt sie als Gangster und Mörder, die mit größter Entschlossenheit unschädlich gemacht werden müssen. Es folgt ein Bericht des Generalinspekteurs der Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft. Der Generalinspekteur heißt Erich Mielke. Er bereitet öffentlich vor, was die Volkskammer nur eine Woche später beschließen soll.
Mittwoch im Haus der Ministerium in Berlin im großen Sitzungssaal.
1950, 8. Februar. Das Ministerium für Staatssicherheit wird gegründet. Heute, vor 70 Jahren.
Zur Debatte und endgültigen Beschlussfassung stehen heute auf der Tagesordnung ein Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit.
Fast auf den Tag genau, 4 Monate zuvor, wird die DDR gegründet.
Eben wurden die Zuhörer reingelassen. Die meisten Abgeordneten haben schon Platz genommen. Präsident Diekmann gab soeben das Zeichen zum Beginn der Vollsitzung der provisorischen Volkskammer.
Der Minister des Innern, Karl Steinhoff, verließ den Gesetzentwurf zur Gründung eines Ministeriums für Staatssicherheit.
Ebenso wurde eine Zunahme der Tätigkeit von Spionen, Diversanten und Saboteuren festgestellt.
Karl Steinhoff stammt aus Herford, ist Jurist, kam von der SPD zur SED und war bis 1949 Ministerpräsident von Brandenburg.
Die detaillierten Berichte, deren wesentlichen Inhalt Sie aus der Presse entnommen haben werden, ergaben den Beweis für die Tätigkeit verbrecherischer Elemente im Auftrage und unter direkter Anleitung durch die englisch-amerikanischen Imperialisten und ihre Handlanger.
Im ganzen Land finden sich in diesen Tagen Kommentare und Behauptungen über bandenmäßig organisierte Sabotageakte. Als hätte ein feindlich gesinnter Orkan zielstrebig eine Schneise der Verwüstung durch die DDR gezogen. Die wirtschaftlichen Schäden gibt es wirklich durch die Reparationszahlungen an die Sowjetunion. Ganze Fabrikanlagen werden als Wiedergutmachung für die von den Deutschen verursachten Kriegsschäden abmontiert und Richtung Osten verfrachtet. Das freilich erwähnen weder Steinhoff noch Mielke.
Der Ministerrat fasste deshalb einmütig den Beschluss über die Abwehr von Sabotage.
Die Begründung des Gesetzentwurfs zur Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit braucht gerade mal 5 Minuten.
Wie ich dem Hause schon mitgeteilt habe, liegt ein Antrag auf Ausschussberatung dieser Vorlage nicht vor.
Keine Debatte, keine Fragen, keine Ergänzungen und vor allem kein Wort über die Schranken des neuen Ministeriums. Kein Wort über dessen Kontrolle. Ein Konstruktionsfehler? Eher eine gewollte Unterlassung. Der Ministerrat, dem neben SED-Mitgliedern auch Vertreter der Liberalen, der Bauernpartei und der CDU angehören, hatte dem Gesetzentwurf bereits einige Tage zuvor zugestimmt. Alles geht schnell. Nur einer muss sich gedulden. Erich Mielke. Er hat sich ins Zeug gelegt, aber Minister? Er hat mächtige Kritiker. Sie sitzen in Moskau. Mielke wird Stellvertreter im Rang eines Staatssekretärs. Wenigstens das. Dafür hat Walter Ulbricht gesorgt. Eine beeindruckende Karriere für das Arbeiterkind aus Berlin-Wedding. Mielke darf jetzt selbst Verhaftungen veranlassen. Nicht schlecht für jemanden, dessen eigener Name auf Fahndungsplakaten steht. Gesucht wegen Mordes. Und erst Jahrzehnte später dafür verurteilt wird. Mieke ist gerade im zweiten Monat Staatssekretär und befiehlt die erste Verhaftung formlos. Der Verhaftete ist KPD-Mitglied, hatte das Nazi-KZ Sachsenhausen überlebt und ist Bundestagsabgeordneter. Mieke ist das egal. Er führt Verhöre durch, gerne nachts, und erklärt dabei, wie man Menschen liquidieren kann. Öffentlich klagt er über Verbrechen der anderen.
In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser Aktion um die Verschleierung der brutalen und verbrecherischen Tätigkeit der verschiedensten Geheimdienste und Agentenzentralen, die sie mit einem politischen, humanistischen Mantel umgeben, wie das Ostbüro der SPD, das Kuratorium Unteilbares Deutschland, das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen und so weiter.
Mieke agiert im Gefühl der absoluten Macht. Dabei ist er noch nicht einmal Minister. Er will mehr davon. Er braucht Geduld. Zuerst wird Wilhelm Zeiser sein Chef, 57 Jahre alt. Er hat für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet und in der politischen Hauptverwaltung der Roten Armee. Schon nach 3 Jahren ist Schluss für ihn. Er wird abgesetzt und wegen parteifeindlich-fraktioneller Tätigkeit aus dem Politbüro und dem Zentralkomitee entlassen.
Zu einer ehrlichen Verständigung und zu echten Kontakten gehört erstens, dass Schluss gemacht wird mit diesen unhumanistischen und schändlichen Methoden.
Neuer Minister wird nicht Mieke, sondern Ernst Wollweber. Er stammt aus Hannover-Schmünden, war am Kieler Matrosenaufstand beteiligt und wurde in Moskau geschult. Als Minister geht er hart gegen Regimekritiker, aber auch gegen ehemalige Mitarbeiter vor. Das MFS kümmert sich in dieser Zeit mehr um Auslandsspionage. Ulbricht will aber ein Ministerium, das verstärkt gegen ideologische Abweichung vorgeht. Wollweber wird in den Ruhestand geschickt und aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Mieke ist am Ziel. Am 8. Oktober 1957 beschließt das SED-Politbüro seine Ernennung zum Minister für Staatssicherheit. Erich Mieke, machtbesessen, skrupellos und verschlagen.
Von den Agenten der Geheimdienste aller Schattierungen, allen Schikanen bis zur Freiheitsberaubung unterworfen wird.
Mieke leitet das Ministerium für Staatssicherheit 32 Jahre lang. Die Doppelmoral ist sein Metier. Er sortiert die Welt in Gut und Böse, in Freund und Feind. Und Mieke braucht Feinde. Je mehr Feinde, umso mehr Macht kann er anhäufen. Praktischerweise kann er sich seine Feinde selbst schaffen. Alle, die sein schlichtes Freund-Feind-Schema ablehnen, sind potenzielle Feinde. Mieke ist da maßlos. Er kennt keine Grenzen. Er nutzt schamlos ein System, das keine Kontrolle der Mächtigen kennt.
Die Allgemeingültigkeit der Erfahrung der Partei Lenins für den Kampf aller revolutionären Kräfte gilt in besonderem Maße für die Frage der Macht. Sie war, ist und bleibt die Grundfrage jeder proletarischen Revolution. An ihr führt kein Weg vorbei.
Erich Mieke suhlt sich in seiner Macht. Vielleicht merkt er nicht einmal, dass es auch seine Methoden sind, die der DDR immer neue Gegner bescheren.
Die DDR hat ihre Staatsfeinde produziert. Sie hat selber durch ihre Art von Politik dafür gesorgt, dass die Menschen einfach dann gesagt haben, so kann es nicht mehr weitergehen.
Roland Jahn, Chef der Stasi-Unterlagenbehörde.
Und vor allen Dingen waren das ja meistens Leute, die in diese DDR hineingeboren waren, die ja ihre Heimat positiv gestalten wollten, die mitwirken wollten in diesem Lande, und dass die ausgegrenzt wurden, dass Meinungsfreiheit unterdrückt worden ist. Das hat natürlich dann den Leuten die Augen geöffnet und hat gesagt, so kann es nicht mehr bleiben.
Und dann hat sich alles geändert.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an die Verabschiedung des Stasi-Gesetzes in der DDR am 8. Februar 1950. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.